Waldamsel, deut es mir doch an, wo kommt es her, dass mich der grüne Wald so sehr bezaubern kann? Diese Frage stellt der Dichter Karl Mayer 1849 der Amsel. Beantworten könnte sie die Frage heute nicht mehr. Aus der Waldamsel ist nämlich mittlerweile eine Stadtamsel geworden. Das ist also ein ganz schön anpassungsfähiger Vogel. Aber nicht alle Arten stecken die veränderten Umweltbedingungen und wachsende Städte so leicht weg wie eben die Amsel. Einige von ihnen brauchen Hilfe, um in der Stadt zu überleben, zum Beispiel mit Hilfe eines 3D-Druckers. Wie das funktionieren soll, wie es überhaupt um die Artenvielfalt in Städten bestellt ist und was das alles mit Korallenriffen zu tun hat. Darum geht es jetzt im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedieff. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
Was haben Libelle, Blatthornkäfer und Steinfliege gemeinsam? Sie alle stehen auf der roten Liste der bedrohten Arten. Laut der neuesten Statistik des Bundesamtes für Naturschutz aus dem Jahr 2022 ist mehr als ein Viertel der Insekten in Deutschland bestandsgefährdet. Das liegt unter anderem daran, dass heutzutage immer mehr besondere Lebensräume verschwinden, seltene Biotope, Moore und Grünlandflächen etwa. Und da viele Insekten und Pflanzen ebenso aufeinander abgestimmt sind, verschwinden die Tierarten gleich mit. Und das passiert auch in städtischen Lebensräumen. Wie steht's also um die Artenvielfalt in Städten und wie kann sie erhalten bleiben? Mit dieser Frage hat sich meine Kollegin Jana Laborenz beschäftigt. Sie ist jetzt mit mir im Studio. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
Hallo Ina.
Du hast mir ja von einem Projekt aus den Niederlanden erzählt. Die versuchen auf eine sehr ungewöhnliche Art, die Biodiversität in der Stadt zu schützen. Wie machen die das?
Die machen das mit Skulpturen und die Skulpturen sehen eben aus wie Korallen, aber nicht unter Wasser, sondern eben mitten in der Stadt.
Okay, das klingt erstmal crazy. Die Anmoderation hat es ja schon versprochen, dass lauter unterschiedliche Aspekte zusammenkommen, die wir heute hier erarbeiten. Für einen kurzen Moment sind wir ja leider im falschen Medium gefangen, weil wir euch diese Skulpturen jetzt eben nicht zeigen können. Aber du hast auch schon ein bisschen was gesehen und ich habe auch schon ein paar Fotos mir angeguckt und fand es echt beeindruckend. Versuch doch mal noch mal ganz kurz zu beschreiben, wie die Dinger aussehen.
Kann's versuchen. Das sind solche ursprünglich so, ja, eher so gräuliche Skulpturen, die ganz unterschiedliche Verwinklungen haben und ganz unterschiedlich ineinander wachsen. Und die sind dann ungefähr so kniehoch bis so 2 Meter hoch, das ist ganz unterschiedlich. Und ja, die sehen dann eben aus wie so Korallen im Korallenriff unter Wasser. Also gibt es ja auch unterschiedliche mit so verschiedenen einzelnen Armen und Röhrchen oder so eine große Koralle, die dann oben nur so ein Loch hat. Genau.
Ja, cool, abgefahren. Also und weißt du noch, als du dir das zum ersten Mal angeguckt hast und da drauf gestoßen bist, was hast du gedacht? Welche Assoziation hattest du da?
Ich dachte erstmal, das sieht aus wie so eine Bienenwabe tatsächlich irgendwie von dem Aufbau her und habe mich halt auch gefragt, wie soll das funktionieren, dass da irgendwie alle möglichen Arten ja unterkommen.
Das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge ergründen. Jetzt sag doch nochmal, wo kommen diese Riffe her, diese Idee von den Korallenriffen mitten in der Stadt?
Das Projekt heißt Urban Reef, also zu Deutsch Riff in der Stadt. Dahinter steckt ein kleines Start-up aus den Niederlanden, das sitzt in Rotterdam. Selbst in den grünsten Städten gibt es mehr Beton als Pflanzen, sagen Pierre Oskam und Max Latour und wollen diesen Zustand eben ändern und mit ihrem Projekt graue Städte in grüne Korallenriffe verwandeln.
Okay, und was sind das für Typen, die das machen wollen? Wie sind die so drauf?
Ja, also Pierre Oskam ist Landschaftsarchitekt, Designer und hat einen Abschluss in ökologischer Philosophie. Und sein Kompagnon Max Latour hat Computerdesign und Architektur studiert. Und die Idee zu den Urban Reefs kam Pierre, als er wegen seiner Promotion in Portugal gelebt hat. Ich habe auf einer holländischen Website gelesen, dass er in Porto beobachtet hat, dass sich ja um Porto ganz viele leere Gebäude befunden haben und die Pflanzen haben sich da diese Gebäude eben oder diesen Platz auch wieder zurückerobert. Und da hat er sich eben gefragt, wie man diesen Umstand nutzen und vielleicht sogar herbeiführen kann.
Ja, spannend. Ich bin ja leider noch nie in den Genuss gekommen, mal ein echtes Korallenriff gesehen zu haben. Aber natürlich hat man so bei Korallenriffen eben sofort diese oder ich habe natürlich sofort diese magischen Bilder im Kopf von eben so Unterwasser-Dokumentarfilmen. Was fällt dir denn da sofort als erstes ein?
Also ich musste sofort an den Disney-Film Findet Nemo denken. Also der Clownfisch, der mit seinem Papa Clownfisch in dieser geschützten Koralle lebt und um sich herum leben in anderen Korallen im Riff alle möglichen anderen Fische, Schildkröten, Seesterne und so. Und Korallenriffe sind die artenreichsten Ökosysteme auf der Erde. Und die Macher hinter Urban Reef haben sich davon inspirieren lassen. Sie wollen erreichen, dass es in Städten wie in einem Riff ganz viele komplexe Lebensräume für alle Arten von Tieren und Pflanzen gibt.
Ja, ich denke jetzt gerade im Kontrastprogramm dazu an die Wolkenkratzer im Bankenviertel von Frankfurt oder an den Potsdamer Platz in Berlin. Solche und ähnliche Orte in Städten sind ja irgendwie fast das Gegenteil von so einem grünen Korallenriff.
Absolut, das stimmt. Pierre Oskam und Max Latour haben eben auch eine Vision. Ich habe mir ein Video auf der Website von Urban Reef angeschaut. Das hat sich so angefühlt wie ein utopischer Zukunftsfilm. Das Video zeigt eine futuristische Stadt mit Hochhäusern, Brücken und allen Gebäuden. Alle Gebäude sind so umschlungen von grünen Pflanzen und Bäumen. Und ich hatte beim Gucken so das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr so wirklich, wo die Natur aufhört und wo die Häuser anfangen. Also wirklich so, als wäre die Stadt ein einziges großes Korallenriff.
Ja, das klingt nicht nur super schön. Das Grün in Städten spielt auch eine entscheidende Rolle, wenn es um das Klima in einer Stadt geht. Also wir haben hier bei Mission Energiewende ja schon über begrünte Dächer und über grüne Stadtplanung gesprochen. Die beiden Folgen, die verlinken wir euch auf jeden Fall nochmal zum Nachhören in den Shownotes. Und die Frage von städtischem Grün könnte aktueller nicht sein, denn die Bundesregierung hat gerade das sogenannte Klimaanpassungsgesetz beschlossen. Und der Kern dieser ganzen Geschichte ist eigentlich mehr Schatten, weniger Beton. Es geht also um genau die Themen, die wir hier im Klimapodcast von Detektor FM auch immer wieder aufgreifen und besprechen. Und Hitze, Dürre, Starkregen, Hochwasser, das Klimaanpassungsgesetz, das soll die Bundesregierung eben dazu verpflichten, eine vorsorgende Strategie mit messbaren Zielen zu verfolgen. Man wolle, Zitat, die Widerstandskraft unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft gegen diese auf uns zukommenden Ereignisse erhöhen. So hat es Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen gesagt. Und Ende nächsten Jahres soll dann die erste Klimaanpassungsstrategie mit konkreten Zielen verabschiedet werden. Also auf jeden Fall ein spannender Kontext für unser Thema heute. Also, aber kommen wir nochmal zurück zu unseren städtischen Riffen. Du hast ja schon gesagt, Pierre Oskam war in Portugal und hat da ein paar Sachen gesehen und dann so eine Assoziation gehabt. Aber wie sind denn die beiden denn schlussendlich auf diese Idee gekommen?
Den beiden geht es um das Ideal eines super biodiversen Korallenriffs. Das liegt auch daran, dass Pierre Oskam in ökologischer Philosophie promoviert hat. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er sich die ideale Stadt der Zukunft vorstellt.
So, the city of the future is one where we are part of an ecosystem and that we are very aware of that as well, so that we have a lot of respect for all the things that are not necessarily so familiar to us. And that's why I think the shapes of those cities should on the one hand invite all those different species, but also look a little bit unfamiliar in that sense, because it suits maybe more the new non-human sometimes.
Also eine Stadt, in der wir alle Teil eines Ökosystems sind und respektvoll mit unserer Umwelt umgehen. Und deshalb sollten wir uns auch von der klassischen geradlinigen Architektur verabschieden, sagt er. Das würde heißen, dass man dann auch ungewöhnliche Formen zulässt, damit die Stadt auch für andere Arten ein Zuhause ist und nicht nur für Menschen.
Okay, Philosophie und Architektur. Das heißt, Pierre Oskam möchte ganze Städte in grüne Utopien verwandeln, richtig?
Naja, fast. Aber auch eben manchmal nicht grün. Kontrolle abgeben heißt dann auch Verwesung, verwelkte oder tote Pflanzen und Tiere zulassen.
We think of an utopia as something that is very green. We have to be open to the ugly as well. So I think that's why we make those structures. The structures, they have their own aesthetic and things will grow on them. But the things that grow on them will also die and be eaten again. So that's not necessarily something that we think is beautiful all the time.
Also Pierre Oskam erklärt, dass nicht immer alles saftig und grün sein muss. Wenn in Städten echte Biodiversität herrscht, dann gehören dazu auch Verwesung und Tod. Das ist also nicht unbedingt etwas, was wir immer als schön empfinden. Da müssten dann Bewohner in der betreffenden Städte auch Kontrolle abgeben und nicht sofort alles wieder durchkehren, mähen oder reinigen oder so.
Mhm, verstehe. Also wenn ich zum Beispiel an den Wald als Lebensraum denke, dann fällt mir natürlich auch sofort Totholz ein. Das ist Nahrung und aber auch Zuhause für abertausende kleine Insekten. Und dass die Natur nicht aufgeräumt werden muss, darüber haben wir ja hier auch schon des Öfteren gesprochen im Podcast. Von so einem natürlichen Kreislauf in Städten, sagst du, sind die künstlichen Riffe in der Stadt aber natürlich noch meilenweit entfernt. Ich finde es immer noch recht abstrakt. Wie kann ich mir denn jetzt die Arbeit von Urban Reef genau vorstellen?
Pierre Oskam und Max Latour wollen so vielen Spezies wie möglich Rückzugsräume in der Stadt bieten. Und verschiedene Spezies haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Also zum Beispiel braucht eine Biene andere Temperaturen, Feuchtigkeit und klimatische Bedingungen als etwa eine Spinne oder ein Specht. Gerade ist das Projekt sowieso erstmal noch darauf beschränkt, Skulpturen zu bauen, die als Rückzugsräume dienen sollen. Das macht Urban Reef mit Hilfe eines 3D-Druckers. Das ist alles recht kompliziert. Pierre Oskam hat mir das so erklärt.
And by using computational design, we can generate complex structures that allow all these types of microclimates to be developed. Yeah, almost labyrinths already in the computer. So the shapes have already been grown in the computer in a way that it's so complex that we cannot really make that ourselves. And we've been using a lot of different materials, from clay to mycelium to seashells and coffee grounds.
Also 3D-Drucker sind ja Maschinen, die dreidimensionale Skulpturen bauen können und im Fall von Urban Reef bauen die Drucker dann Korallen nach.
Okay, das muss ja ein Riesengerät sein. Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass sie bis zu 2 Meter hoch sind, also so groß wie Menschen eben, also wie große Menschen. hast du schon mal gesehen, wie so ein Teil aussieht irgendwie?
Ja, das kann man voll gut auf deren Instagram-Kanal sehen. Da haben die sehr viele Reels und Videos, wie eben in so Zeitraffer diese 3D-Drucker, diese Korallen nachbauen. Das sind dann so sehr, sehr viele Arme, die einen einzigen großen Stift halten, aus dem dann das Material rauskommt. Und dann malt der sozusagen diese ganz verschiedenen Formen und Nischen nach, in denen dann wiederum die Insekten leben. Und daraus entsteht dann eben im Endeffekt dieses große Endprodukt mit ganz verschiedenen Tunneln innen drin.
Das ist ja so ein bisschen das Kleckerburg-Prinzip.
Ja, stimmt. Ja, so sieht es auch ein bisschen aus.
Fällt mir gerade so ein, wie du es gerade so beschrieben hast, habe ich mir das so vorgestellt, wie man so immer wieder was Neues nachkleckern lässt. Ja, abgefahren.
Was ich spannend fand, ist auch, wie in echten Korallen gibt es dann im Skelett der Korallen ganz unterschiedliche Rückzugsräume, die ganz unterschiedlich groß sind. Und die Algorithmen sorgen dann dafür, dass die Skulpturen so nah wie möglich an den Strukturen von Korallen dran sind. Und bauen tut der 3D-Drucker dann die Koralle aus Materialien wie Ton, Myzel und Muscheln und sogar Kaffeesatz.
Das ist ja super verrückt. Also Ton kann ich mir natürlich jetzt irgendwie relativ gut vorstellen, aber Skulpturen aus Kaffeesatz oder aus Muscheln, total, total interessant. Und Myzel ist ja noch krasser, das ist ja ursprünglich ein Pilzgeflecht, da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man das verarbeiten kann und daraus was bauen oder drucken kann. Das stelle ich mir auf jeden Fall extrem spannend vor, da würde ich auf jeden Fall gerne mal Mäuschen spielen, wie sie das machen.
Ja, total, ich auch. Und tatsächlich sind die Riffe sozusagen auch schon raus aus dem Labor. Gerade stehen die schon vereinzelt in der Stadt, zum Beispiel auf dem Campus der Uni in Rotterdam, in Hinterhöfen oder an Straßen. Wie so riesige Insektenhotels, nur eben viel verwinkelter, vielleicht eher wie eine Bienenwabe.
Mhm. Ja, spannend. Also wir haben in den vergangenen Jahren schon viele Hitzerekorde erlebt, wo du gerade mit mir raus auf die Straße gegangen bist. Viel Trockenheit, so sehr, dass viele Städte schon immer mal wieder ihr Wasser rationieren mussten. Und ich hatte ja auch vor kurzem mit dem Journalisten Uwe Ritzer über Wasserknappheit gesprochen und über die Frage, wem das Wasser eigentlich gehören muss. Wenn ich das zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, dass Städte dann im Grunde so ein ganz besonderes Wirkungsfeld auch sind. Ein heißes Pflaster im doppelten Sinne. Oder wie siehst du das?
Ja, also grundsätzlich ist es auch so. Dadurch, dass die Flächen in Städten schon so zu großen Teilen versiegelt sind, verdampft Wasser sofort wieder auf dem heißen Asphalt. Mehr Grün würde die Temperaturen wieder senken und mehr Schatten spenden und so eben vor Hitze schützen. Aber das muss man eben auch zulassen oder aktiv schaffen. Stichwort Klimaanpassungsgesetz.
Also jetzt hast du ja gesagt, diese Urban Reefs Die sollen ganz unterschiedliche Arten in der Stadt anlocken. Wenn man mit so einem Drucker im Grunde alle möglichen Formen drucken kann, könnten die Riffe dann nicht auch Wasser auffangen?
Ja, zum Beispiel haben Pierre Oskam und Max Latour einige Riffe hergestellt, die das auch schon machen, also Regenwasser sammeln und speichern können. Das liegt auch an dem Material, denn Ton speichert Wasser im Gegensatz zu Asphalt. Dann entsteht da viel mehr Feuchtigkeit als im Rest der Stadt. Pierre Oskam hat mir auch erzählt, dass sie bereits kleine Erfolge in Sachen Hitzeschutz messen konnten. Und um die Skulpturen herum ist es nämlich immer ein bisschen kühler als im Rest der Stadt.
And this increases the chances for biodiversity to develop further or to survive. And on the other hand, yes, we have found that a lot of algae are very interested to grow on the reef structures. And the algae, they are food for the next type of species.
Und vor allem auch Pflanzen wie Moos, Farn und Algen fühlen sich auf den Skulpturen schon ziemlich wohl.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Das ist ja echt sehr cool. Ja, jetzt machen wir aber nochmal einen kurzen Schritt zurück. Wir hatten ja auch versprochen, dass es auch um Artenvielfalt gehen soll. Und ich muss da an einen Imker in Schwerin denken. Mirko Lunau heißt der, der seine Bienenvölker eben mitten in der Stadt hat. Zum Beispiel unter anderem auf dem Schweriner Schloss, auf dem Dach. Das ist sehr spannend, weil ich das auch tatsächlich mal selber gesehen habe. Und er hat eben auch welche draußen vor der Stadt, zwischen Feldern und Seen um Schwerin herum. Und er hat mir damals erzählt, dass seine Stadtbienen wirklich ein Vielfaches des Honigs eintragen, weil sie einfach in Schrebergärten und Parks, in Bereichen mit vielen Blumen und kleineren Grünflächen viel mehr Blüten finden als zwischen großen Feldern, zwischen Monokulturen in der Landwirtschaft vor der Stadt. Also jetzt frage ich mich, wo gibt es denn nun mehr Artenvielfalt, in der Stadt oder auf dem Land?
Das habe ich mich auch gefragt und deshalb mit Stefan Petzold gesprochen. Er arbeitet beim Bundesverband des Naturschutzbunds NABU und ist dort Referent für Siedlungsentwicklung und Stadtnatur. Und er hat mir erzählt, dass es gerade in Städten eigentlich eine sehr große Biodiversität gibt.
Weil Städte im Vergleich zum Umland den wesentlichen Vorteil haben, dass da ganz viele kleine, unterschiedliche Biotope nebeneinander vorkommen. Also es ist, kann man sich vorstellen wie so ein Mosaik. Und dementsprechend findet man in Städten tatsächlich im Regelfall eine höhere Biodiversität als im Umland, in der ausgeräumten Landschaft drumherum, wo es dann halt einfach beispielsweise Ackermonokulturen oder dergleichen sind.
Also Teile des Mosaiks sind dann zum Beispiel Fließgewässer, Teiche, Stadtwälder und Grünflächen. Und dadurch gibt es in der Stadt das Potenzial für eine viel höhere Artenvielfalt auf viel kleineren Flächen, weil so viele kleine Biotope nebeneinander existieren.
Wenn es dann doch solche Projekte wie Urban Reef geben muss, dann scheint das mit dem natürlichen Mosaik der Artenvielfalt ja irgendwie auch nicht auszureichen, oder?
Genau, Stefan Petzold hat mir gesagt, dass es natürlich von Stadt zu Stadt unterschiedlich ist. Aber allgemein ist es um die Biodiversität in deutschen Städten nicht allzu gut bestellt. Das liegt unter anderem auch daran, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen und die brauchen dann immer mehr Wohnungen und die müssen erstmal gebaut werden. Und dadurch verschwinden auch Grünflächen und Lebensräume. Oder sie werden eben reduziert. Und sie sind dann auch besonders sensibel, weil die Flächen viel kleiner sind als auf dem Land.
Denn da sind die Populationen eher isoliert. Der Genpool ist relativ klein. Dementsprechend sind sie sehr empfindlich und reagieren dann auch extrem empfindlich auf äußere Änderungen. Wie wenn zum Beispiel eine Wiese überbaut wird oder wenn 80%, 90% einer Wiese überbaut werden und diese Fläche dann noch mehr verkleinert wird. Dann wird auch dieser Genpool noch mehr verkleinert und dementsprechend noch empfindlicher.
Also je mehr Individuen, also einzelne Tiere ich habe, desto höher ist die genetische Vielfalt und desto widerstandsfähiger ist eine Population. Das liegt daran, dass sie sich auch in der Nachbarschaft austauschen kann. Das führt dann wiederum zu noch mehr Biodiversität oder noch mehr genetischer Vielfalt. In der Stadt fehlen dafür aber oft die Vernetzungen zwischen den einzelnen Grünflächen. Zwischen einem Park und dem nächsten liegen, wenn es schlecht läuft, erstmal einige Kilometer Beton, Asphalt und Wohnhäuser. Das geht aber auch anders. Und zwar kann man mit relativ kleinem Aufwand Inseln für Insekten schaffen. Stefan Petzold hat ein positives Beispiel aus Leipzig.
Also da wurden ja über die ganze Stadt verteilt insgesamt 900 Bushaltestellen begrünt bzw. mit Solardächern ausgestattet. Und das sind vielleicht nur ganz, ganz kleine Flächen, irgendwie von 2x4 Metern. Aber auch diese 2x4 Metern bringen in der Fläche halt doch jede Menge, weil man Trittsteinbiotope schafft und somit halt Insekten die Möglichkeit gibt, von A nach B zu kommen, Gefahr zu laufen, dass sie zwischendurch gar keine Nahrungsgrundlage mehr finden.
Von der Wirkung her ist das ja ungefähr das, was sich die Macher vom Startup Urban Reef so vorstellen, nur dass die Bushaltestelle eben schon da ist und man eine vorhandene Fläche verwendet und die Skulpturen erst eben gedruckt und aufgestellt werden müssen. Jetzt hatten wir ja schon darüber gesprochen, Urban Reef sitzt in Rotterdam. Die Frage ist jetzt, wären solche Riffe nicht auch eine gute Sache für Hamburg, München, Frankfurt und andere Städte hier in Deutschland?
Stefan Petzold hat das Projekt nicht gekannt, bevor ich ihm davon erzählt habe, aber an sich findet er das schon eine gute Idee. Und Maßnahmen wie diese hält er auch für dringend notwendig.
Ich würde sagen, leider sind wir mittlerweile an dem Punkt, wo wir auch technisch einfach unterstützen müssen, der Natur ihren Raum zu geben. Dementsprechend begrüße ich natürlich solche Projekte. Also das ist ja im Prinzip nichts anderes, als wenn ich ein Gebäude habe, was ja im Prinzip als solches schon gebaut ist, dementsprechend ein Stückchen Naturfläche weggenommen wurde und man im Nachgang halt versucht, das so ein bisschen zu heilen.
Vom Prinzip her gibt es das auch schon. Das sind dann etwa Dach- oder Haltestellenbegrünung, Urban Gardening oder Nistkästen als Wiedergutmachung. Dafür, dass eben viele Tiere keinen natürlichen Brutraum und Lebensraum mehr finden. Aber Stefan Petzold sagt, das ist seiner Meinung nach immer noch nur Symptombekämpfung.
Aber ich würde mir eher wünschen, dass wir wieder dahin kommen, dass es vielleicht diese Unterstützung gar nicht bräuchte, weil von vornherein einfach weniger Fläche, weniger Raum, weniger Natur zerstört wird und es dementsprechend so dieses Künstliche gar nicht unbedingt vonnöten wäre, sondern die Natur quasi sich auch selbst heilen lässt, ihr den Raum gegeben wird, sich selbst zu heilen.
Es geht also darum, direkt mehr Begrünung mit einzuplanen und nicht erst im Nachhinein Grünflächen oder Ersatzbiotope zu ergänzen und vorhandene Flächen eben auch weiterzudenken, anstatt neue zu versiegeln. Also umbauen und ergänzen statt neu bauen. Ja, richtig?
Genau, und dazu gibt es eigentlich auch schon ein Gesetz.
Theoretisch steht das eigentlich auch schon im Baugesetzbuch. Also ganz, ganz vorne drin in Paragraph 1a ist es genau gesagt, die Bodenschutzklausel, dass Versiegelungen beispielsweise auch nur stattfinden sollen, wenn es gar keine andere Möglichkeit mehr stattfindet. Das entspricht da überhaupt nicht der Praxis. Und das muss definitiv Praxis werden, weil im Normalfall können wir im Bestand so viel herstellen, so viel bauen oder auch so viel Wohnungen beispielsweise auf Bestandsgebäuden aufstocken, Gewerbeflächen, die nicht mehr gebraucht werden, umnutzen, bevor man überhaupt auf die unbebaute Fläche geht. Das sollte viel, viel stärker gelebt werden.
Wir hatten das irgendwann auch mal in der Folge von Mission Energiewende, da ging es um Tiny Häuser und da haben wir auch über Tiny Houses auf Garagendächern gesprochen und die Frage, warum soll eigentlich dein Auto in dieser Stadt mehr Platz bekommen als ich als Mensch, der hier lebt? Also warum soll dieses Garagendach, das leer steht, nicht bebaut werden, wenn es eben hält und trägt? Finde ich eine sehr interessante Frage, sehr einleuchtend und auch wichtig und spannend in der Argumentation. Weil so ein Umdenken eben dem Artenschutz dient, der Klimaanpassung dient und nicht zuletzt der Lebensqualität von Menschen auch, ne? Also wir stehen ja jetzt hier gerade in unserem Studio, ist ein Büro ohne Klimaanlage. Wir können uns aber relativ glücklich schätzen, denn direkt vorm Fenster liegt ein Kanal und wir haben so einen Mittagessen-Spot hinter dem Haus, der komplett im Schatten von grünen Bäumen und Büschen verschwindet. Ist auch einfach so ein Ort, wo viel Brache ist. Also ich weiß nicht, ob du das beim Essen schon mal beobachtet hast, nämlich da ist so ein fetter Erdhügel, wo ganz viele Bienen, Wildbienen ein Zuhause haben und da freue ich mich immer drüber, weil das so also sieht aus wie so eine vermüllte Fläche, die einem so so vorkommt, als müsste man jetzt mal daran. Aber es ist genau das Gegenteil. Und das ist, was viele Deutsche, glaube ich, in der Mentalität nicht so richtig verstehen, dass man einfach auch mal sein lassen muss. Genau. Und ich habe jetzt gelesen, dass die Temperaturen in dieser Woche noch auf bis zu 38 Grad steigen werden. Was bedeutet das denn, wenn eine Stadt grüner ist, wenn es mehr solcher liegen gelassenen Ecken oder eben auch neu gepflanzter Bäume, Wiesenparks und so weiter gibt?
Ganz einfach, sie heizt sich nicht so sehr auf. Tatsächlich bedeutet mehr Grün in der Stadt eben mehr Schatten und damit mehr Schutz für uns Menschen. Das wird immer wichtiger, denn es geht auch um Leben und Tod. Allein im vergangenen Sommer sind in Deutschland laut Robert-Koch-Institut etwa 4.500 Menschen durch Hitze gestorben.
Boah, ey, das ist echt krass, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt. Also, und im vergangenen Sommer, da war es schon so heiß und trotzdem habe ich immer eine fette Gänsehaut, wenn ich daran denke, denn es ging eben dieser Gedanke rum, was ist eigentlich, wenn dieser heiße Sommer eben gleichzeitig auch der letzte kalte Sommer unseres Lebens ist, also unseres Lebens gewesen sein wird, wenn danach einfach immer nur noch heißere Sommer kommen. Also das ist ja irgendwie das, was alle befürchten oder was auf uns zukommen könnte. Und ja, also jetzt machen wir uns darüber keine Gedanken und können irgendwie das alles noch gut aushalten und machen die Tiefkühltruhe auf und nehmen uns ein Sommereis raus. Aber was ist eigentlich, wenn wir beide, die wir hier stehen, irgendwie unsere 80, 90 Jahre sind und das nicht mehr so super kompensieren können? Ja, also macht mir ein schauriges Gefühl, ehrlich gesagt, dass unsere Generation auch zu den Hitzetoten gehören könnte, irgendwann mal. Harter Tobak zum Schluss. Was nimmst du aus der Folge mit? Wir haben über diese urbanen Riffe gesprochen und über Artenvielfalt in der Stadt. Was ist so deine Erkenntnis, nachdem du dich mit dem Thema befasst hast?
Ich glaube, für mich war am spannendsten zu merken, warum es eben diese vielen kleinen Grünflächen über die Stadt verteilt braucht. Also warum nicht ein großer Park irgendwo halt reicht, dass es das einfach braucht für die Insekten, um von A nach B zu kommen und für uns eben auch mehr Schatten auch für uns entsteht und dass es einfach weniger Hitze in der Stadt gibt und dann auch, dass nicht immer alles grün ist, damit es gut ist und dass es auch echt voll in Ordnung ist, wenn Dinge verwesen oder verwelken und dass man das einfach auch lassen muss, wenn man will, dass man das erhält.
Ja, und auch so Waldwege und so, ne? Also wie sehr so ein Schattenplatz eben einfach sofort das Klima verändert, ja. Ja, cool. Also dann sage ich auf jeden Fall erstmal vielen Dank für deine Recherche, für dieses spannende Thema.
Sehr gerne.
Jana Laborenz hat sich mit künstlichen Korallenriffen in der Stadt beschäftigt, die künftig die Artenvielfalt schützen sollen. Und darüber hat sie mit Pierre Oskamp vom Startup Urban Reef und Stefan Petzold vom NABU gesprochen. Die Redaktion für diese Folge hatten Alea Rentmeister und ich. Und das war der Klimapodcast von Detektor FM für diese Woche. Wir freuen uns über eure Ideen, Anregungen und über Feedback per Mail an klima@detektor.fm. Und falls auch ihr nachts nicht schlafen könnt, weil es zu heiß ist, dann empfehle ich euch von ganzem Herzen unseren Livestream mit handverlesener Musik. Den gibt es nämlich rund um die Uhr online auf detektor.fm. oder in unserer Podcast-Radio-App. Ansonsten gilt natürlich wie immer, abonniert uns, liked uns und sagt bitte unbedingt gern weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Dann finden uns einfach auch noch mehr Menschen, die sich für Klimathemen interessieren. Ich bin Ina Lebetjew und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören für heute und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.